Ja, vielen herzlichen Dank für diese wunderschöne Musik. Ich hatte mir ja die Lieder ausgewählt. Wenn jemand sich beschwert über die Lieder, dann muss er sich bei mir melden. Und ich freue mich, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können an diesem Abend in Wächtersbach. Und der Willi hat ja gesagt, also bitte sag mal etwas zu deiner Person. Und gut, ich habe hier mehrere Zeugen. Die können dann vielleicht noch die andere Variante meiner Geschichte erzählen. Aber ganz einfach, ich bin 53 Jahre alt, verheiratet. Wir haben zwei Kinder, zwei Töchter, die im besten Alter sind, zwischen 14 und 17. Und von meiner Ausbildung her bin ich eigentlich eher naturwissenschaftlich orientiert gewesen, so Richtung Mathematik und Physik. Das war so mein Thema. Und dann hat es mich in die Theologie verschlagen, in die Metaphysik. Und jetzt verdiene ich meine Brötchen eigentlich wieder mit ganz realen Dingen. Ich arbeite in der Firma Dannewitz, bin dort Geschäftsführer zusammen mit Peer, dem Sohn von Edeltraut und Manfred. Und wir versuchen, das Erbe irgendwie gemeinsam durchzubringen. So, die Geschichte wird bestimmt eine Fortsetzung kriegen. Ja, heute Abend habe ich mir ein Thema ausgesucht, da bin ich drüber gestolpert. Goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Und habe mir zwei Predigttexte dazu gesucht. Das eine ist klar, das ist aus Sprüche Salomo, Kapitel 25, Vers 11 und Lukas 17, Vers 11 bis 19, dem Klassiker im Neuen Testament zum Thema Dankbarkeit. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes nochmal von unseren Plätzen uns erheben. Dann weiß ich, Sie sind alle noch wach, zumindest jetzt. Wer dann im Laufe des Abends einschläft, gut, dafür gebe ich mir beste Mühe, dass das nicht passiert. Ich lese aus der Lutherbibel, der 84er-Version, für die, die mitlesen. Und da heißt es in den Sprüchen, ein Wort, geredet zu rechter Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Und der andere Text im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, von Vers 11 ab, mache ich eine Änderung, vielleicht merkt es einer. Und es begab sich, als er, Jesus, nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, da begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern, Vers 13, das wollte ich nicht auslassen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Der Herr segne sein Wort. Sie dürfen sich wieder setzen. Ja, goldene Äpfel auf silberne Schalen, müsste eigentlich nicht mehr drüber predigen, denn es ist ja eigentlich schon alles gesagt im Buch der Sprüche. Wenn ich jetzt in einem Homiletik-Seminar wäre, also eine Veranstaltung für angehende Prediger, dann würde ich wahrscheinlich eine 6 kriegen, weil ich habe zwei Texte zusammengebracht, die exegetisch, auslegungstechnisch nichts miteinander zu tun haben. Der eine zitiert nicht den anderen. Aber ich habe es trotzdem gewagt. Warum? Weil diese Texte uns doch sehr viel sagen. denn sie erschließen sich von selbst. Gute Worte erkennt man daran, dass sie schön sind oder dass sie ästhetisch sind, so wie Poesie, sondern dass sie eine Wirkung haben. Das heißt, wenn man sie hört, dann klingt es in einem, dann hat man ein Echo. Von evangelischen Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften ist nicht dieses Jahr 2016, aber der Zeitraum von Erntedank 2015 bis Erntedank 2016 zum Jahr der Dankbarkeit ausgerufen worden. Da haben sich Leute aufgemacht und haben gesagt, wir wollen das Thema Dankbarkeit in unserer Gesellschaft mehr zum Thema machen. Man kann das nachlesen unter jahrderdankbarkeit.net, was die Leute davor haben. Es geht um eine Kultur der Dankbarkeit. Und ich glaube, sie treffen den Nerv der Zeit. Davon bin ich überzeugt. Denn dankbares Leben ist ein gesundes Leben. Ich glaube, viele Krankheiten würden gar nicht auftreten, wenn die Leute einfach dankbar wären. Und Dankbarkeit ist nicht nur etwas, was im Kopf sich ereignet oder man in Sprache ausdrückt, sondern es erfasst den ganzen Körper, die ganze Seele und den ganzen Geist. Die Initiative hat drei Zielrichtungen. Einmal natürlich, dass die Menschen persönlich wachgerüttelt werden, indem sie Gott danken. Für die Freiheit, den Frieden, die Zufriedenheit. Denn Zufriedenheit ist eine Entscheidung. Aber auch nicht nur, dass ich mit mir selbst im Klaren bin, sondern dass Miteinander besser wird, dass wir einander Danke sagen, dass wir einander zusingen, gemeinsam Dankeslieder singen und uns freundlich begegnen. Deswegen habe ich diese Einladung in Wächtersbach gerne angenommen, da weiß ich nämlich, da wirst du immer freundlich empfangen. Das hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Denn wir wollen doch, dass sich unsere Umwelt verändert. Aber wie soll die sich verändern, wenn ich mich nicht verändere, wenn die Christen um mich herum sich nicht verändern, dann kann nichts passieren. Dankbarkeit ist ein zentraler christlicher Wert. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich: Seid dankbar in allen Dingen. Da hat er nichts ausgelassen. Seid dankbar in allen Dingen. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Eigentlich ist ja unser Alltagsleben umgekehrt. Warum auch immer, der Mensch ist mehr negativ orientiert. Er nörgelt mehr rum, er jammert gerne. Und dieser Nörgelei und diesem Jammern und dieser Unzufriedenheit sollte man entgegentreten durch freundliche Worte. Man sollte eine starke Haltung zeigen. Das ist eine Position. Viele Menschen, vielleicht bist du oder sind sie auch einer von denen, die es versuchen, im Leben mit Härte umzugehen. Aber ich glaube, Härte ist etwas anderes als innere Stärke. Ich habe sehr viele harte Menschen getroffen, die waren aber innerlich schwach. Und ich habe sehr viele starke Menschen getroffen, die waren äußerlich körperlich schwach. Und das muss man einer Gesellschaft sagen, die so sehr auf das Aussehen, auf das Äußere, auf die Dinge, die eigentlich vergänglich sind, Wert legt. Wir sollten auf die inneren Dinge achten, auf unsere Haltung. Wie schon gesagt, Christen sind Teil dieser Welt, nicht von dieser Welt, aber in manchen Dingen unterscheiden sie sich nicht von dieser Welt. Das ist schade. Danken kommt vom Denken. Wieder so ein Wortspiel. Ist das wirklich so? Ja, es ist so. Also jedenfalls in unserer deutschen Sprache ist das so. Das germanische Dank heißt, ich denke, ich gedenke. Heißt, dankbare Gedanken, die ich denke, durch Nachdenken, führen mich zu einer dankbaren Gesinnung. Jeder von uns kennt in irgendeiner Form das Gesetz von Saat und Ernte. Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Wer denkt, nachdenkt, hat gute Chancen, dankbar zu werden. Umgekehrt bedeutet es auch, wer undankbar ist, hat einfach nicht nachgedacht. Gedankenlosigkeit ist Denken ohne Gedanken und führt unmittelbar in die Danklosigkeit, und die hat ihre Wurzeln in der Unachtsamkeit. Unsere Gleichgültigkeit, die wir vielleicht jeden Tag erleben, gipfelt darin, dass wir den Wert und die Würde des Lebens, das Gott uns geschenkt hat, nicht mehr bedenken. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, die haben in Artikel 1 einen ganz wesentlichen Satz geschrieben, der uns unsere Verfassung von allen anderen Verfassungen dieser Welt unterscheidet. Das haben sie mit gutem Grund getan, aufgrund der Erfahrungen, die wir als Deutsche gemacht haben und für das Unheil, für das wir verantwortlich sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen, sie zu achten und zu schützen, ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die Aufgabe, die oberste Aufgabe der Politik, des Staates, dieser Gesellschaft ist, diese zu achten und zu schützen. Das sollte uns dankbar machen, dass wir in einem Land leben, das das sich als ersten Satz in ihrer Verfassung geschrieben hat. Nun, Nörgelei und Jammerei haben in unserer Gesellschaft still wie laut Hochkonjunktur. Warum eigentlich, habe ich mich gefragt. Noch nie waren wir Deutschen doch so reich gesegnet, mit materiellem Wohlstand und anhaltenden und individuellen Freiheiten. Wir kennen eine lange Friedenszeit, das war noch nie vorher in der Geschichte Deutschlands gewesen. Und wir haben einen anhaltenden Wohlstand, der andauernd weiter wächst. Und trotzdem sind die Menschen immer unzufriedener. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir das Leben neu bedenken. Das erfordert natürlich einen radikalen Blickwechsel. Das Wort radikal heißt von der Wurzel her. Man muss tiefer gucken, nicht nur oberflächlich. Wir können und wir dürfen auch das Leben bewusster wahrnehmen. Das Leben im Hier und Jetzt erfahren. Das Glück im Moment erspüren. Nicht warten auf das, was kommt, sondern schon jetzt spüren, dass Gott gegenwärtig ist. Das Glück, die Zufriedenheit, die Gegenwart Gottes, sie ereignet sich im Augenblick. Es gibt viele Menschen, die beten. Und ich habe es auch öfters mal so drauf. Ich bin ganz ehrlich. Dann hat man Nöte oder Wünsche und dann bringt man seinen Wunschzettel wie an Weihnachten vor Gott. Und dann hat der liebe Gott das alles so zu beantworten. Und manchmal ist es einfach so, dass Gott uns antwortet und sagt, lieber Peter, mach doch einfach mal die Augen auf. Guck doch mal um dich herum. Wie viel Wunder siehst du? Es ist so wie mit dem Gebet, Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort. Ja, kennt jeder. Ne? Aber Geduld lernt man, indem man Geduld übt. Vor einiger Zeit war Josef Müller in der Gemeinde Ingelhausen zu Gast. Josef Müller ist eine interessante Persönlichkeit, ist im Glauben gekommen im Gefängnis, war Steuerberater und kann sehr viel darüber berichten, was menschliche Gier alles fähig ist. Und er hat gesagt, ein Satz, der mir immer noch nachklingt, Zufriedenheit ist eine Entscheidung. Zufriedenheit ist eine Entscheidung. Gehe ich in so manches Kinderzimmer, dann quillt das über von Spielzeug und das mutiert langsam zu einem kleinen oder großen Spielzeugladen oder einer Außenstelle von Playmobil, Lego oder was auch immer momentan im Markt dran ist. Es fehlt uns an nichts. Unsere Kleiderschränke sind voll. Unsere Kühlschränke sind voll. Und wir meinen doch ernsthaft, da fehlt doch etwas. Wir sind nicht komplett. Wir übersehen, was wir haben und sehen nur, was wir nicht haben. Wieder diese negative Orientierung. Machen wir doch damit mal Schluss. Moderne Menschen sind so auf der Reise in das Glück. Es gibt Glücksforscher, was die sagen, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich beobachte das immer wieder, wie Leute auf der Reise nach dem Glück sind. Und dabei jagen wir nach dem, was wir nicht haben. Glücklich macht uns aber das, was wir haben, besser noch, was wir sind. Was treibt mich an? Was ist meine Motivation? Wie ist mein Lebensstil? Wer es nicht weiß, sollte mal seinen Kalender durchforsten. Dann weiß er, was ihn antreibt, was ihm wichtig ist, was sein Lebensinhalt ist oder welche Fernsehprogramme oder was auch immer, welche Bücher er liest. Das ist ein Widerhall von dem, was uns antreibt. Zufriedenheit ist eine Entscheidung, aber Zufriedenheit ist auch eine Übung. Die Mönche im Mittelalter hatten das sogenannte Exerzitium. Also sie haben immer wieder sich eingeübt im Glauben. Und Verhaltensforscher sagen, Zufriedenheit ist nichts mehr und nichts weniger als erlerntes oder gelerntes Verhalten. Und Verhalten kann man ändern. Ich muss nicht mal Christ sein, um das ändern zu können. Aber wenn es die Christen nicht hinbringen, wie kann ich es erwarten, dass es die Welt schafft? Wer zufrieden ist, hat gelernt zu sehen, was er hat und vielmehr noch, wer er ist. Das war für mich immer eine ganz wichtige Frage. Nicht, was hast du, sondern wer bist du? Wie übt man denn Zufriedenheit ein? Wie praktiziert man das? Der Schlüssel ist Dankbarkeit. Und jetzt bin ich wieder bei den Glücksforschern. Die sagen nämlich genau das. Menschen, die dankbar sind, sind glücklicher. Menschen, die undankbar sind, werden das Glück nie erleben. Zufriedenheit und Dankbarkeit sind wie eineiige Zwillinge. Sie sind gleichen Ursprungs. Es gibt viele Anlässe und Gründe für Dankbarkeit. Und wenn man die mal aufzählt, geht es einem auch gleich besser. Wer diese Lieder gesungen hat, diese schönen Lieder, danke für diesen schönen Abend. Es wird dann schwierig, wenn man die dritte Zeile singen will, weil dann reimt es nicht mehr, müssen wir die auch noch umschreiben. Aber da waren so viele Sachen, wofür man dankbar sein kann. Und wir als Christen haben das größte Vorrecht überhaupt, das ist das vornehmste Vorrecht, was es gibt. Wir dürfen mit dem lebendigen Gott jederzeit, an jedem Tag, an jedem Ort, über jedes Ding, über jede Sache reden. Im Dialog mit dem Allerhöchsten, nicht nur mit der Bundeskanzlerin, Bundespräsident oder wem auch immer, sondern mit dem wirklich Wichtigen dieser Welt. Und da können wir unseren Dank ausschütten und er gibt zurück. Er öffnet uns die Augen, er lässt uns sehen die wunderbaren Dinge in unserem Leben, die wir vielleicht übersehen haben, die wir verpasst haben. Manchen Wert erkennen wir erst viel zu spät. Erst dann, wenn er nicht mehr da ist. Und dann fangen wir an zu trauern. Da gibt es so die Postum-Wertschätzung und die Postume-Wertschätzung. Wird oftmals falsch gebraucht. Postum heißt nach, das ist lateinisch. Also ich schätze es erst, wenn es weg ist und ich es nicht mehr habe. Und die Postume-Wertschätzung ist, wenn einer verstorben ist und schon im Humus liegt. Also Posthumus, ne, so. Das wird oftmals falsch geschrieben in Traueranzeigen. Ja, aber hier und jetzt, heute Abend um 18.40 Uhr, da können wir es erleben, die Wertschätzung. Und das kostet nichts. Das kann man sogar verschenken. Je mehr man verschenkt, desto mehr wird es. Es ist nur ein Moment der Achtsamkeit und der Überwindung braucht es. Danke sagen, Dankbarkeit leben. Einfach mal an andere denken, dann wird mein Unglück viel, viel kleiner. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind treffende Worte im rechten Augenblick. Äpfel werden normalerweise gepflückt, bewusst ausgewählt. Und wenn man sie auf einem wertvollen Untergrund drapiert, dann haben sie noch eine ganz besondere Wirkung. Also, Worte in einer passenden Situation zeigen starke Wirkung. Äpfel, die einfach vom Baum fallen, verfaulen auf der Wiese. Keiner nimmt sie wahr und irgendwann kann man sie auch nicht mehr genießen. als ich diesen Vers gelesen habe mit Äpfel, habe ich an meinen Vater gedacht. Der hat mich nämlich beauftragt, mal unsere Wiese zu kartografieren, wie viele Äpfelbäume wir haben und vor allem, welche Apfelsorten da drauf sind. Da war die sogenannte Goldpamene. Kennt jeder von uns. Das ist so ein Standard hessischer Apfel. Ich wusste nie, wie man es schreibt. Hat ein Problem in der Kartografie. Aber ich weiß es jetzt. Viel bekannter ist dann vom Supermarkt der Golden Delicious, wo auch immer der herkommt. Die sind nahrhaft und schmecken in der Regel gut. Ich hoffe, dass wir als Christen Golden Delicious unterwegs sind. Äpfel sind aber keine typischen Früchte im Heiligen Land. Hier sind eher so Orangen hoch im Kurs und da wird auch das Bild klarer. Schöne goldfarbene Orangen, so groß wie Grapefruit. Die waren nicht lange haltbar, aber sehr wohltuend, voller Kraft, Saft und Energie und als Getränk natürlich sehr erfrischend. Und wer in der Hitze des Alltags in Israelland unterwegs war, hat das natürlich sehr geschätzt, diese erfrischende Frucht, wenn er sie angeboten bekam. Er weiß, diesen Moment zu achten und zu schätzen. Früchte sind nicht zum Ansehen da. Man sollte sie essen. Und Gott möchte nicht, dass wir so ein Stillleben Christentum führen, sondern Früchte mit Kraft, Saft, Genuss und Reife. Ja, Dankbarkeit einüben, Dankbarkeit als Lebensstil. Jetzt komme ich zu dem zweiten Abschnitt, den ich gelesen habe, nämlich die Geschichte von den 10 Aussätzigen. Das ist ja der Klassiker im Neuen Testament für gelebte Dankbarkeit. Gehört so in die Kategorie des lukanischen Reiseberichts, fängt an, Lukas Kapitel 9, Vers 51. Die Jünger machen sich auf den Weg mit Jesus Richtung Jerusalem. Das darf man nicht so verstehen, dass dieser Text so eine chronologische Abfolge ist der Begebenheiten, sondern Lukas hat thematisch die Dinge zusammengestellt. Er hat auch aus einem großen Fundus gegriffen und hat immer wieder Geschichten zusammengestellt und Ereignisse, die anderen Evangelisten so nicht haben. Das sogenannte lukanische Sondergut. Und diese Geschichte, die wir hier hören von diesen 10 Aussätzigen, die spielt in einer Gegend, nämlich an der Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Und das war so ein Hotspot. Ja? Die konnten sich nämlich nicht riechen, die Juden aus Galiläa und die Samaritaner. So in der Höhe Jezreel-Ebene. Bibelleser wissen jetzt genau, oh, Jezreel-Ebene, große Schlachten, viel los, viel Ärger, viel Auseinandersetzungen, Kämpfe. Und so war auch die Reise von Jesus nach Jerusalem. Und je näher er an Jerusalem rankam, desto größer wurden die Auseinandersetzungen. Alles schön nachzulesen im Neuen Testament. Ich fasse mich kurz. Was hat es mit Samaria und den Samaritanern auf sich? Das muss ich ein bisschen erklären, damit wir auch die Pointe dieser Geschichte richtig verstehen und mitkriegen. Durch Samaria war der kürzeste Weg von Galiläa nach Jerusalem, aber nicht unbedingt der angenehmste Weg. Und die Samaritaner, die hatten die gleiche Bibel wie die Juden, nämlich auch die 5 Bücher Mose, die Tora, aber sie beteten ihren Gott auf dem Berg Gerizim an. Und das war ihr Heiligtum. Die Juden haben den Zion favorisiert. Der Berg Gerizim wurde zerstört von den Juden durch Johannes Hyrkanos, der die Juden wieder zu Ansehen gebracht hat, 128 vor Christus. Und da kann man sich ja vorstellen, dass die Freunde eine wunderbare Freundschaft gepflegt haben. Die war so hasserfüllt, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und in dieser Gegend spielt diese Geschichte. Und Jesus trifft auf Aussätzige. Normalerweise ist das für uns heute kein Thema mehr, dass wir Aussätzige treffen, aber damals war das üblich. Das waren ausgestoßen aus der Gesellschaft. Aufgrund von Krankheiten waren sie religiös unrein. Keiner wollte mehr etwas mit ihnen zu tun haben und durfte mit ihnen zu tun haben. Sie hatten keinen Anteil am gesellschaftlichen Leben, sie waren ausgeschlossen von der Familie, ausgestoßen von der Gesellschaft, ohne festen Wohnsitz, ohne Arbeitsplatz, ohne Tempel, ohne Synagoge, ohne Kirche. Man hätte sie hier nicht gefunden. Unheilbar krank, ihrem Schicksal ergeben, Menschen ohne Hoffnung. Wer kümmert sich eigentlich um diese Menschen? Niemand. Das Leid und die Krankheit bringt diese kleine Gruppe aus 10 Personen von verzweifelten, hoffnungslosen Menschen zusammen. Von Jesus hatten sie irgendwie mitgekriegt. Die Botschaft hat sich doch verbreitet. Der Rabbi, der Wunder tut. Und jetzt kommt dieser Jesus von ferne und sie erkennen ihn und rufen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Das war ihr Gebet. Und Jesus antwortet: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Keine große Heilungsaktion, keine Berührung, kein irgendetwas, kein Gedöns, nur eine Anweisung. Geht in die Kirche und zeigt euch dem Pfarrer, dem Pastor, wem auch immer. So wie es im Alten Testament vorgesehen ist, im dritten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 1. Jesus steht in der Tradition des Alten Testaments. Jesus war 100% Jude und er hatte auch da keinen Hehl gemacht. Die Reaktion der Hilfesuchenden war unmittelbar. Sie haben das alle gemacht. Sie sind los. Sie hatten Hoffnung, dass die Heilung, die sie vielleicht schon gespürt haben, durch die Priester legitimiert und bestätigt wird. Sie waren gehorsam, denn ohne Gehorsam gibt es keine Veränderung, damals wie heute. Und sie gingen hin, denn Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt. Als sie hingingen, da wurden sie rein, sie wurden gesund. Und es geschah, heißt es bei Lukas. Das ist wie eine Schöpfungsgeschichte. Es kommt ins Leben hinein und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Schön, es wurde ihnen geholfen. Aber wie geht die Geschichte weiter? Der Weg des Glaubens sollte eigentlich zu Jesus zurückführen. Und dann heißt es bei Lukas, einer von ihnen, als er sah, dass er gesund wurde, kehrte um. Das war ein langer Weg. Vielleicht ist er zu den Priestern nach Gerizim oder zu den Priestern nach Jerusalem oder wo auch immer hingegangen. Jedenfalls war das ein langer Weg. Viele Schritte. Ein Weg des Lobpreises. Und ich habe mir gedacht, welches Lied hat er da wohl gesungen? Na, sing mit mir ein Halleluja. Sing mit mir ein Dankeschön. Das hat er auch gelebt. Er hat es nicht nur gesungen und getrillert, sondern er hat es gelebt. Und jeder Schritt macht diesen Geheilten gewisser. Macht ihn zuversichtlicher, dankbarer. Von ihm ging jetzt etwas aus, was er vorher vielleicht negativ hatte, nämlich eine positive Ansteckungsgefahr. Hochgradig ansteckend war dieser Mann. Denn Freude und Dankbarkeit hat ihn erfüllt. Und das war ein Samaritaner. Einer von jenen welchen, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Ein gehasstes, von den Juden verachtetes Mischvolk. Die tiefe Feindschaft kommt aus der Historie heraus. Die Samaritaner zu der Zeit waren ein Ergebnis einer Siedlungspolitik der Großmächte, die gesiegt haben über Israels. Und da gibt es auch so eine Geschichte, als die Reisebericht losgeht, Lukas Kapitel 9, Vers 51 und Vers 53, da kommen sie auch in diese Gegend. Und dann war so ein Dorf, die haben sie nicht aufgenommen. Und was sagen Johannes und Jakobus? Lass Feuer vom Himmel fallen. Damit hatten sie schon einen Titel weg, die Donnersöhne. Aber Jesus macht das nicht, sondern er hat gesagt, stopp, so nicht. Aber Jesus stellt noch einmal ganz besonders in diesem Fall fest, du bist gesund, dein Glaube hat dich gerettet, Vers 19. Und dann stellt er eigentlich drei bohrende, schmerzhafte Fragen an uns heute Abend, liebe Gemeinde. Ja, wir sind jetzt alle so Mitreisende mit Jesus. Sind da nicht 10 gesund geworden? Wo sind denn die 9? Hat sich sonst keiner gefunden als nur dieser eine Fremde? Diese Fragen, das sind wie Nadelstiche. Man spürt sie, wie sie unter die Haut gehen. Aber es ist die Frage Gottes an den Menschen. Vom ersten Buch der Bibel an, Kapitel 3, wo Gott fragt, Adam, wo bist du? Und das ist die Frage an uns heute Abend, an die Mitreisenden. Wo bist du? Zu dem Geheilten konnte er sagen, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wer zu Jesus kommt, geht anders, als er gekommen ist. Das ist für mich ist immer der Lackmustest eines Gottesdienstes. Wenn Sie so hier rausgehen, wie Sie reingekommen sind, war irgendwas falsch. Das ist Luther hat das mal so auf den Punkt gebracht. Ich bringe ein Beispiel, für manche Ohren ist das nicht so geeignet, aber das ist wie ein Toilettengang. Da geht man auch anders raus, als man reingekommen ist. Man hat etwas hinter sich gelassen und ist glücklich. Deswegen geht man vor eine Toilette und dann seht ihr, wie die Leute reingehen und wie sie rausgehen. Alle erleichtert und erlöst. Glücklich. Wer zu Jesus kommt, geht anders, als er gekommen ist. Da war er zunächst krank, unrein. Dann wurde er gesund, aber dabei ist er nicht stehen geblieben, sondern er hat etwas erfahren, nämlich Heil, neues Leben. Und das hat ihn angespornt, Gott dankbar zu sein. Gesundheit ist eben nicht alles. Wir alle werden älter, reparaturbedürftiger und so weiter und so fort. Keiner von uns wird wahrscheinlich gesünder werden. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber eins kann ich Ihnen versprechen. Wir können alle heil sein. In der richtigen Beziehung mit Gott leben. Ewiges Heil, ewige Rettung ist wichtiger als Gesundheit. Die innere Reinheit ist wichtiger als die äußere Unversehrtheit. Wenn man das mal so betrachtet, dann gibt es mega viele Gründe, dankbar zu sein. Wenn wir mit dankbarem Herzen unseren Lebensweg gehen, werden wir so manche Überraschungen erleben. Aber die werden uns alle umso mehr dankbarer machen. Und die Welt braucht eine Kirche, braucht Christen. Die Welt sehnt sich danach, dass Menschen da sind, die diese Schöpfung, die diese Welt wertschätzen, nicht für das, was sie ist, sondern weil sie wissen, Gott hält sie in seiner Hand. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die habe ich gefunden, von Pfarrer Axel Kühne. Der hat die Gabe, wirklich gute Andachtsbücher zu schreiben. Und er berichtet von einer Geschichte, von einem Arzt. Der Arzt heißt Willi. Das ist aber nicht unser Willi. Der in seinem Beruf über Jahrzehnte lang Erfolg hatte. Er setzte sich eines Tages hin und schrieb einen Dankesbrief an seine ehemalige Lehrerin, die ihn damals so ermutigt hatte, als er in ihrer Klasse war. Eine Woche darauf erhielt er eine mit zittriger Hand geschriebene Antwort. Der Brief lautete, ich habe hier mal eine Kopie mitgebracht, mein lieber Willi, ich möchte, dass du weißt, was mir dein Brief bedeutet hat. Ich bin eine alte Frau in den 80ern, lebe allein in einem kleinen Zimmer, koche mir meine Mahlzeiten selbst, bin einsam und komme mir vor wie das letzte Blatt an einem Baum. Vielleicht interessiert es dich, Willi, dass ich 50 Jahre lang Lehrerin war. Und in der ganzen Zeit ist dein Brief der erste Dank, den ich je erhalten habe. Er kam an einem kalten, blauen Morgen und hat mein einsames, altes Herz erfreut, wie mich in vielen Jahren nichts erfreut hat. Dieser Brief war es wert, geschrieben und gelesen zu werden. Das steckt an. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind treffende Worte im rechten Augenblick. Der Herr segne sein Wort.